Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Stellt euch eine Sportwelt vor, in der Doping offiziell erlaubt und sogar gewünscht ist. Willkommen bei den Enhanced Games, dem umstrittensten Sportformat aller Zeiten und damit auch willkommen im Ressort Sport.
Ich wollte gerade reinrufen, ich will das nicht. Ich will mir das nicht vorstellen. Aber ich wollte es ja von dir wissen, was ist das, was steckt dahinter, was hat es mit den Games auf sich, was bedeutet Superhuman und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich halte mir ab jetzt die Ohren zu, aber dann kriege ich nichts mit. Aber ich sträube mich eigentlich gegen das Thema. Aber ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, dann ist es halt ein super richtungsweisendes Themenfeld, was du uns jetzt aufmachst?
Das kann ich noch gar nicht so beurteilen, glaube ich. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass die Recherche irgendwie faszinierend war. Also ja, wir reden über die dunkle Seite des Sportes und wir reden über ein sehr, sehr kontroverses Thema. Es war aber tatsächlich interessant, was auch immer oder wie auch immer man das jetzt lesen möchte. Aber ich habe schon festgestellt, das Thema ist spannend und es lohnt sich, da reinzugucken.
Warum?
Womit wollen wir starten? Also wollen wir damit starten, dass die Veranstalter dieser Games das Ganze selbst als eine Art kontrollierten Menschenversuch beschreiben? Damit könnten wir starten. Wir könnten aber auch damit starten, dass es sehr viel Geld im Hintergrund gibt, dank einiger sehr prominenter und einflussreicher Geldgeber, wie zum Beispiel Trump Jr. Oder möchtest du damit anfangen, dass die Enhanced Games schon Spitznamen haben wie Willkommen im Steroid-Zirkus?
Oh, ja.
Womit möchtest du anfangen, Niklas? Vielleicht fangen wir damit an, was sind die Enhanced Games einfach,
ja.
Oder?
Ja.
Also, das ist ein neues Sportformat, was es im Mai 26 zum ersten Mal in Las Vegas geben soll. Gegründet von Aaron D'Souza. Das ist ein Mann aus Australien und der will Sport, bei dem offiziell der Einsatz leistungssteigender Mittel erlaubt ist. Gibt aber auch eine Einschränkung. Also du darfst jetzt nicht alles nehmen, weil das Ganze findet unter medizinischer Aufsicht statt. Und es gibt tatsächlich auch da eine Liste mit verbotenen Substanzen. Da steht dann sowas drauf wie Kokain oder Heroin. Okay. Mit der Begründung, dass dich das halt davon abhängig macht. Also der Veranstalter sagt selbst, alles, was außerhalb eines klinisch überprüfbaren Rahmens steht oder süchtig macht, ist nicht erlaubt bei diesen Enhanced Games. Und das wiederum legitimieren sie dann mit der Aussage, dass nicht der Gebrauch von Dopingmitteln schädlich ist und das Problem ist, sondern der geheime Missbrauch, der im Dunkeln stattfinden muss, weil es ist ja eben nicht erlaubt.
Das ist auf jeden Fall mal eine sinnvolle Formulierung.
Ja, und also Kommentar von mir am Rande, möglichen Spätfolgen oder Langzeitfolgen ist das, glaube ich, relativ egal, ob sie irgendwo auf einer Liste standen oder nicht, aber gut.
Ja.
Das nur am Rande.
Ja. Ich suche gerade meinen Standpunkt zu dem Thema.
Ich glaube, der ist ziemlich klar. Aber vielleicht müssen wir auch einmal sagen, worum geht es denn da eigentlich? Ja. Also geht es jetzt einfach nur darum, dass die Sportler vollpumpen bis oben hin? Es geht schon sehr konkret auch darum, Weltrekorde zu brechen. Das ist schon auch das erklärte Ziel. Und ich habe mir mal angehört, was denn die Beteiligten dazu sagen. Und da hört man schon immer wieder, dass sie es spannend und aufregend finden, ganz vorne dabei zu sein, wenn es jetzt um neue Technologien und um Forschung geht.
Was ist das Format dahinter? Also die sportliche Komponente sozusagen. Ich meine, es geht um Grenzerfahrung und Ausloten von Weltrekorden und das unter Einfluss von Dopingmitteln. Aber steht das schon irgendwie fest? Ist das wie 1:1 wie Olympia, nur mit eben gedopten Sportlern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich könnte mir vorstellen, dass das mal die Ursprungsidee war. Sie haben dann aber von manchen Sportarten, die ursprünglich mal geplant waren, Abstand genommen. Zum Beispiel Kunstturnen oder auch Kampfsportarten, weil sie sagen, das sind ja Wertungssportarten auch. Und wir wollen Sportarten, die ganz klar messbar sind. Das heißt, was jetzt übrig geblieben ist, ist Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben.
Okay.
Also Sportarten, die du sehr klar messen kannst und jemand ist der Schnellste oder schlägt als erstes an oder stemmt halt mehr Kilos als irgendwer anders. Was ich ganz interessant noch finde, ist, dass bisher, also wie sage ich das jetzt? Im Ursprung haben die Enhanced Games gesagt, wir hätten dann gerne nächstes Jahr in Las Vegas so 100 Sportlerinnen und Sportler am Start. Schätz mal, wie viele bislang offiziell bestätigt sind.
2.
4.
Echt? Das spricht ja für alle Sportler, die es auf der ganzen Welt gibt, dass sie das eigentlich nicht wollen.
Ja, und es sind auch nur 4 Schwimmer. Also wir haben offiziell noch keine Leichtathletinnen und Leichtathleten und auch noch keine Gewichtheberinnen und Gewichtheber. 4 Schwimmer haben wir bislang.
Aber die dürfen dann ja auch nicht mehr bei normalen Wettkämpfen teilnehmen ab
dem
Moment.
Also vielleicht reden wir mal über den prominentesten Schwimmer. Das ist der Australier James Magnussen. Und der ist wirklich eine Nummer im Schwimmen, also mehrfacher Weltmeister. Er ist der erste Australier, der den WM-Titel über die 100 Meter Freistil geholt hat und war auch 2012 und 2016 bei den Olympischen Spielen Medaillengewinner. Also wirklich ein großer Name. Und der hat sich jetzt für diese Enhanced Games aus dem Ruhestand zurückgemeldet, also hatte quasi eh schon seine Karriere beendet. Und ist aber, als das dann klar war, ist er und auch sein Trainer direkt vom Weltschwimmverband gesperrt worden. Mhm. Also völlig klar, die beiden dürfen bei keiner World Aquatics Veranstaltung mehr mitmachen.
Ja, völlig zu Recht. Ja. Ist das dann ein finanzieller Anreiz? Weißt du das? Also was kriegen die Sportler dafür, dass sie teilnehmen, außer wahrscheinlich ganz viel Medienrummel?
Ich glaube, es geht vor allem um den finanziellen Anreiz, ehrlich gesagt. Also es gibt pro Sieg bis zu 250.000 US-Dollar. Und das ist auch von James Magnussen das erklärte Ziel, der Weltrekord über 50 Meter Freistil. Dafür gibt es einen Bonus von 1 Million. Und tatsächlich, du hast, es gibt ja diese Doku, die du auch mal im letzten Newsletter empfohlen hast quasi. Da sagt er das auch sehr konkret. Also er sagt, er hat an seine Teilnahme geknüpft, haut eine Mio raus, wenn ich den Weltrekord hole, dann bin ich dabei.
Wahnsinn.
Ja. Ja, und James Magnussen bereitet sich darauf jetzt eben vor und dopt fleißig mit Testosteron und mit Peptiden. Das Ziel, habe ich ja gerade schon gesagt, dieser 50 Meter Freistil-Weltrekord, der ist aus dem Jahr 2009, also wirklich schon relativ alt, von Cesar Cielo aus Brasilien, 2009-1. Den will er knacken. Tja, und die Frage ist ja jetzt so ein bisschen außer Ruhm und Ehre, warum zum Geier ja, das Ganze?
Was ist das Ansinnen davon?
Also der Erfinder, der Kopf dahinter, dieser Aaron D'Souza, sagt, die Menschen wollen ja immer neue Superleistungen und wollen Rekorde und diese außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten. Dann geben wir ihnen das doch. Und außerdem machen wir damit fast noch was Gutes, weil wir erforschen die menschliche Biologie und gucken, wie weit kann es denn eigentlich gehen. Und das Hauptargument, was immer wieder fällt, ist, und das sagt er auch in jedem Interview, er sagt, Zitat, 44% der Olympiaathleten nehmen verbotene Substanzen, aber nur 1% wird erwischt. Dann können wir es doch auch offen machen. Und ich dachte jetzt, wie 44% nehmen? Also hä? Never ever? Und habe dann da mal ein bisschen nachgelesen. Und das Erschreckende ist, er hat da tatsächlich einen Punkt. Die Zahlen sind nämlich seriös, wenn auch schon ein bisschen älter, aus einer Studie aus dem Jahr 2011. Da hat der Weltleichtathletikverband diese Studie in Auftrag gegeben und die WADA hat es finanziert, also wirklich seriöse Geldgeber auch dahinter. Und da haben eben ungefähr 44% der mehr als 1200 befragten Leichtathletinnen und Leichtathleten anonym angegeben, im letzten Jahr gedopt zu haben.
Und das waren Olympia-Aspiranten?
Oder naja, Menschen, die halt im Weltleichtathletikverband zu Hause sind. Ja.
Okay.
Aus dem Jahr 2011. Da kann sich natürlich viel getan haben. Aber
in alle Richtungen. Also.
In alle Richtungen, aber die Zahlen sind eben nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und 1200 Athletinnen und Athleten, die befragt wurden, ist eben auch eine hohe Zahl. Mhm. Ne? Also das ist aussagekräftig. Ja, also Enhanced Games, unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, sind es offenherzige Bio-Experimente an Menschen. Und der Veranstalter, ich habe es ja vorhin gesagt, sagt selber, es ist eine Art kontrollierter Menschenversuch.
Das finde ich eine schwierige Formulierung irgendwie.
Ja, ja, also, mit Einwilligung halt der vier Athleten bislang, aber da läuft sie wirklich so ein bisschen kalt den Rücken runter, finde ich auch. Tja, und natürlich gibt's, kannst du dir vorstellen, jede Menge Rückmeldung auf diese Spiele, jede Menge Kontroverse, jede Menge Kritik aus allen möglichen Ecken der Sportwelt. Ich habe mal so die griffigsten vielleicht oder auch die relevantesten rausgesucht. Die WADA und das IOC sprechen wirklich von einem Zirkus, der gefährlich und moralisch fragwürdig ist. Die NADA, also die National Anti-Doping Agentur in Deutschland, also die Nationale Anti-Doping Agentur, machen wir es auf Deutsch, die spricht tatsächlich von irreführenden und grundlegend falschen Konzepten und warnt vor den Risiken, sowohl physisch als auch psychisch. Ich habe da mal geguckt, was dann so aus der Schwimmwelt kam, weil bislang haben wir eben nur diese vier Schwimmer, die da teilnehmen. Und der Vorsitzende des Deutschen Schwimmverbandes, Jan Pommer, kritisiert das Format sehr scharf. Ich zitiere, er sagt, das sind perverse Menschenversuche von irgendwelchen Tech-Bros. Klammer auf, Peter Thiel ist auch einer der Geldgeber, Klammer zu. Ja, und also es haben sich auch viele, viele aktive Sportlerinnen und Sportler natürlich geäußert, die sagen, das ist eine furchtbare Botschaft für den Nachwuchs, das ist unsäglich einfach. Und ja.
Ich würde mich da einmal kurz zwischen die Stühle setzen, weil ich habe natürlich auch meinen Standpunkt dazu und finde das eigentlich nicht gut. Aber die größte Sorge, die vielleicht die offiziellen Verbände teilen oder die jetzt vielleicht sich da breit macht, ist ja, dass da rauskommt, so groß ist der Unterschied dann gar nicht mehr zwischen der Leistung, die bei den Games erbracht wird, und dem, was wir jetzt schon seit Jahren sehen.
Das wäre der Worst Case,
und
ja.
Wer weiß, aus welchen Gründen die das sagen. Sagen die das jetzt aus ethisch-moralischen Beweggründen und sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist jetzt das falsche Signal in Richtung Nachwuchssport und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Verbänden. Wer weiß, wie groß die Sorge davor ist, dass halt irgendwie rauskommt, okay, die Leistung ist sehr, sehr ähnlich. Egal, ob jemand im Labor gezüchtet wurde oder nicht.
Ja, aber mal ehrlich, was machen wir denn dann? Also was machen wir, wenn wir feststellen, dass die offiziellen Dopingwettbewerbe nicht krasser sind und nicht erfolgreicher sind als die sauberen, in Anführungszeichen, Olympischen Spiele? Was machen wir denn dann?
Dann hat man das Problem. Und ich würde sagen, dann haben die Enhanced Games aber was geschafft. Weil dann haben sie ja auf ein viel größeres Problem aufmerksam gemacht, als das, was sie vielleicht einfach an Forschung gewonnen haben. Sondern dann haben sie ja gezeigt, wie kaputt der Leistungssport vielleicht, das ist ja rein hypothetisch gesprochen, aber wenn es so wäre, wie kaputt der Leistungssport eigentlich schon ist, seit Jahren.
Das wäre eine Riesentragödie. Vor allem für all die Athletinnen und Athleten, die es mit Sicherheit gibt, die sauber daran teilnehmen und die wirklich das Beste versuchen, aus ihrem Körper zu holen.
Oder man würde irgendwie den Beweis antreten und zu sagen, am Ende bringt Doping dann doch nicht so viel, entscheidend viel. Ist dann, glaube ich, einfach eine Position, wie man sich dann schönredet und wie man es sehen möchte.
Was bewiesen werden müsste dann auch.
Ja.
Also mein Fazit war auch so ein bisschen, das ist erschreckend und das ist auch in der ganzen Darstellung, ist es ganz schwer zu ertragen. Also ich habe mir diese Doku angeguckt, wo auch James Magnussen, dieser Schwimmer, sehr begleitet wird. Ich habe sie nicht bis zum Ende geschafft. Ich habe so gut die Hälfte geguckt, das ist super unangenehm. Den Film findet ihr übrigens bei YouTube. Finde ich auch spannend, es gibt erstmal so ein Disclaimer vorne, wo drin steht, das ist hier kein Medical Advice und bitte sprecht mit eurem Arzt. Aber es ist alles so irre heroisch inszeniert. Also es geht nie um weniger als um Unsterblichkeit. Es geht nie um weniger als um eine Legacy, also um ein Vermächtnis. Es ist immer das höchste Regal, in das gegriffen wird. Es muss das Unmögliche möglich gemacht zu werden. Und ich hatte echt so die ganze Zeit so Bauchschmerzen, als ich das geguckt habe. Auf der anderen Seite, es ist, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, irgendwie faszinierend und irgendwie spannend. Und ich habe mich auch gefragt, ist es denn eigentlich wahrscheinlich, dass er diesen Weltrekord wirklich knackt? Und also im Film schaust du ihm so ein bisschen beim Scheitern dabei erstmal zu, weil es natürlich in den Trainings nicht so klappt und er weiter weg ist von den Zeiten als gedacht. Ich habe so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, dieses ungute Bauchgefühl, dass es tatsächlich klappen könnte.
Mhm. Wer ist dieser Aaron D'Souza eigentlich? Ist das irgendwie einer, der mit dem Sport, also kennt man den? Oder ist das einfach irgendeiner, der vielleicht auch so ein bisschen scharf auf Medienaufmerksamkeit ist?
Mein Gefühl war, also es gibt schon Interviews mit ihm und er promotet das Ganze irgendwie auch, aber mein Gefühl war, dass er jetzt nicht so wahnsinnig in der Öffentlichkeit stattfindet. Also du findest gar nicht so viel über ihn. Er hat, also er ist 40 Jahre, das weiß man natürlich. Er ist Unternehmer, also hat irgendwo sehr viel Kohle gemacht und hat seinen Sitz auf den Cayman Islands.
Okay.
Und es gibt mehr, was über ihn gesagt wird tatsächlich. Also ich habe einen Artikel gelesen in der französischen Zeitung Le Monde, Klammer auf, übersetzt, ich spreche kein Wort Französisch, Klammer zu. Und die beschreiben das so ein bisschen, dass dieses ganze Projekt, was er da auf die Beine gestellt hat, so ein bisschen wirkt und auch so entwickelt und finanziert wurde wie ein Silicon Valley Startup.
Mhm.
Also gar nicht so diese Sportperspektive, sondern eher so diese Unternehmerperspektive. Und ich finde es ein bisschen witzig. Ich habe mir seinen Instagram-Account angeguckt. Da hat er in seiner Bio stehen, on a mission to build a new superhumanity.
Oh, wow.
Und hat aber halt nur knapp 3000 Follower. Also so viele Menschen wollen dieser Mission zumindest bei Instagram irgendwie gar nicht dabei sein. Ja, also irgendwie auch ein komischer Typ.
Ja, am Ende ist es natürlich auch immer so eine fast schon ewige Debatte, dass man im Leistungssport immer mal wieder eine Stimme hört, wo gesagt wird, ja, dann gibt das Doping halt frei, dann ist zumindest mal alle unter, wie nennt man das, Kampf unter gleichen Bedingungen.
Gleiche Voraussetzungen für alle so ein bisschen.
So, dass man das versucht dadurch zu schaffen, dass man es einfach frei gibt und so, aber auch dann würden ja wieder wahrscheinlich irgendwelche anderen Graubereiche gefunden werden.
Ja, und ich frage mich immer, was ist denn das für ein Signal an unsere Kinder oder an unsere Jugend?
Ja, ja, das absolut Falsche.
Also das geht irgendwie einfach nicht. Also ich merke auch, in mir sträubt sich da einfach alles. Und auf der anderen Seite, wir hatten jetzt die Tour de France. Nee, das lasse ich weg, weil nachher gibt es noch einen Dopingfall und dann können wir es wegschmeißen. Also
absolut falsches Signal, denke ich auch. Sollte man auf jeden Fall nicht machen, die Finger davon lassen. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber den schönen Schein wahren. ich möchte halt auch daran glauben, dass im Leistungssport die Leistungen erbracht werden, weil die Menschen, die das schaffen, hart und diszipliniert dafür gearbeitet haben und irgendwie mit einem außergewöhnlichen Talent gesegnet sind und dass man da echt stolz staunen kann, wenn man sowas sieht.
Einigen wir uns also auf Naivität an der Stelle?
Vielleicht. Ist vielleicht, wenn ich mir angucke, was der Herr D'Souza da auf die Beine stellt, die gesündere Sichtweise auf den Leistungssport.
Interessanterweise würde er ja wahrscheinlich sagen, es ist halt die ehrliche Sicht auf den Leistungssport.
Ja, es ist echt fast ein ethisches oder schon philosophisches Thema, wo man drüber diskutieren kann, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es die gibt. Die Frage ist halt, ich bin gespannt, was rauskommt. Also ohne das jetzt weiter verteufeln zu wollen, ich glaube, der Standpunkt ist klar geworden. Ich bin echt gespannt, was dann im Mai 2026, wenn die stattgefunden haben, da schwarz auf weiß steht und wie groß ist der Unterschied zwischen den gezüchteten Leistungen aus dem Labor im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre im Leistungssport gesehen haben.
Und ich bin auch gespannt, wer da jetzt am Ende wirklich dran teilnimmt. Also, wie gesagt, bislang haben wir 4 Schwimmer. Und ich bin wirklich gespannt, welche. Du brauchst ja auch Weltklasse-Athleten, um den Vergleich zu haben. Also wenn du oder ich da jetzt dran teilnehmen, dann ist das sinnfrei. Das heißt, du brauchst schon große Namen.
Ja.
Und ich bin gespannt, welche Promisportler sich dazu hinreißen lassen, auch in der Leichtathletik.
Spannendes Feld.
Ich könnte mir vorstellen, dass offizielle Stellen in Deutschland was gegen Doping haben und sich dagegen einsetzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ist bei der ersten Staatssekretärin, die wir in Deutschland für Sport haben. Ich wollte von dir wissen, Christiane Schenderlein ist das, nach 100 Tagen im Amt, was hat diese Frau bisher bewegt, was will sie noch bewegen?
Also es ist ein Riesenthema auf jeden Fall und es hat auch Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wir hätten letztendlich eine ganze eigene Folge darüber machen können, weil es interessant ist, es ist abwechslungsreich und vor allen Dingen finde ich das mega wichtig, dass jetzt irgendwie ich nenne es mal deutschen Politik, eine Stelle dafür geschaffen wurde, wo sich um Sport und Ehrenamt einfach gekümmert wird, weil das halt vorher im Bundesinnenministerium aufgehangen war und es stand eigentlich immer an letzter Stelle.
Das ist halt eins von vielen Themen da nur.
Ja, ne? Ja. Und das ist irgendwie, das wird im Sport und der Bedeutung von Sport, die ja auch irgendwie im kulturellen Rahmen spielen kann, eigentlich nicht gerecht. Von daher ist es erstmal eine gute Sache. Jetzt habe ich das mal so ein bisschen vorsortiert, dass wir mit dem roten Faden durchkommen durch das Thema. Einmal, was ist das Staatsministerium für Sport und Ehrenamt? Was passiert da? Was sind die Aufgaben und wie setzt sich das vielleicht auch zusammen? Wer ist die Staatsministerin, Dr. Christiane Schenderlein? Welche Vergangenheit bringt die mit und warum ist sie die richtige oder vielleicht auch nicht für diese Position? Welche Herausforderungen hat sie jetzt vor sich? Also was sind so die großen Meilensteine, die sie zu gehen hat? Was sind die Erwartungen, die an sie gestellt werden aus eben dem vor allen Dingen Spitzensport? Und wie fällt das erste Fazit nach den 100 Tagen im Amt aus? Weil das ja die Ursprungsfrage von dir war. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns durch, wenn das für dich okay ist.
Na klar, machen wir das.
Staatsministerium für Sport und Ehrenamt, so heißt das Ganze. Also es gibt ja die Bundesregierung, es gibt Bundesinnenminister und es gab das Bundesinnenministerium, wo der Sport immer verankert war. Und dann mit der neuen Koalition hat man eben gesagt, ja, der Sport hat einen anderen Stellenwert verdient. Wir gliedern den so ein bisschen aus. Es gibt jetzt kein eigenes Bundesministerium für Sport und Ehrenamt, sondern es gibt ein Staatsministerium. Und die sind dann nochmal so, ich sag mal, unterstellt jeweils. Und das Staatsministerium für Sport und Ehrenamt ist dem Bundeskanzler unterstellt. Also ich sag mal ganz platt und blöd gesprochen, der Chef von Dr. Christiane Schenderlein ist Friedrich Merz. So.
Heißt quasi, der Sport ist jetzt nicht mehr einer von vielen Aspekten im Innenministerium, sondern sitzt beim Chef mit am Tisch.
Sozusagen. Und damit hat man ihn auf jeden Fall aus der Versenkung geholt. Und
hartes Urteil der Vergangenheit deinerseits.
Ich glaube, wenn man guckt, wo der deutsche Spitzensport hingelangt ist und wie es um die deutsche Infrastruktur in Sachen Sportstätten aussieht und irgendwie auch Sportgroßveranstaltungen in Deutschland, dann hat das irgendwie keinen Preis verdient, was da passiert ist in den letzten Jahren. Und ich sag mal, so gesehen kann es eigentlich nur besser werden. Was sind die Aufgaben von diesem Staatsministerium für Sport und Ehrenamt? Das sind letztendlich vor allen Dingen 4 Säulen, auf denen das Ganze steht. Es soll sich um die nationale Sportpolitik gekümmert werden. Das ist dann sowas wie Förderung von Spitzensport, Verbesserung der Infrastruktur und all diesen nationalen Themen. Dann geht es um die internationale Sportpolitik, zum Beispiel die Bewerbung für Olympische Spiele, was ja auch jetzt dann ein großes Thema gerade aktuell in Deutschland ist.
36, 40 oder 44.
Ganz spannend und das ist halt auch einer der ganz großen Themen, die sie jetzt vor sich hat. Und dann gibt es noch den Punkt Sportgroßveranstaltungen. Aktuell sind das die Rhein-Ruhr World University Games, das ist sowas wie, man sagt, da kann man für Olympia lernen. Da kommen knapp 8000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt jetzt in die Region Rhein-Ruhr und tragen da ihre Spiele aus. Gibt schon den ersten Skandal dazu, kann ich dir vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erzählen oder auch nicht. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Und da geht es so um die Ausrichtung einer nationalen Strategie. Wohin wollen wir eigentlich mit dem Spitzensport? Welche Sportveranstaltungen sehen wir hier bei uns in der Zukunft? Wie bereiten wir uns darauf vor, dass wenn Europa, wenn Deutschland mal gefragt ist als Ausrichtungsort, dass wir dann auch bereit sind, dann liefern zu können und nicht sagen, ja, wir haben aber nur marode Sportstätten, wir können leider gar nicht. Also das ist so diese, ich sag mal, Gesamtausrichtung auf Sportgroßveranstaltungen. Und der letzte Punkt ist dann Integrität und Werte. Also da geht es dann um, wir hatten es gerade, so wie geht man mit dem Thema Doping um, Prävention auch von sexualisierter Gewalt und den Kampf gegen Extremismus im Sport. So, also da geht es dann vielleicht auch wirklich mehr in die Breite, mehr Richtung Ehrenamt und so weiter. Die anderen Themen haben viel mit Sport, Leistungssport zu tun und Leistungssportförderung. Das ist erstmal das Staatsministerium für Sport und Ehrenamt. Worum geht es da eigentlich? Dann, wer ist jetzt Dr. Christiane Schenderlein eigentlich? Die ist 43 Jahre alt, ist eine Mutter von 3 Kindern und kommt aus Nordsachsen. Ist seit ihrem 16. Lebensjahr Mitglied in der CDU und seit 2021 sitzt sie als Mitglied im Deutschen Bundestag. Also sie hat auf jeden Fall Erfahrung auf der großen politischen Bühne, erstmal ganz grundsätzlich. So. Bevor sie jetzt Staatsministerin wurde, war sie Sprecherin für Kultur und Medien. Also da bis jetzt war mit Sport und ihr gar keine Verbindung. Also sie hat dazu keinen Bezug, außer dass sie Fan von Red Bull Leipzig ist. Und wie viele Sportler...
Hast du gerade Red Bull Leipzig gesagt?
Ja, habe ich nicht. Ne?
Das wird nicht rausgeschnitten, das lassen wir genauso. Also das wird jetzt rausgeschnitten, aber das ist großartig.
Also das ist der eine Bezug und dass sie eine Vorliebe für Kaffee hat, weil angeblich trinkt sie 2 Liter Kaffee am Tag. Also
sympathisch, die Frau.
Das machen viele Sportler, glaube ich, auch. Aber sonst ist der Bezug zum Sport bei ihr bis dato nicht so wirklich herzustellen. So. Also sie wurde als Kulturpolitikerin eigentlich bezeichnet und nicht irgendwie in Verbindung mit eben Sport oder Sportgroßveranstaltungen oder so gebracht. Hat sich da auch nie positioniert und ist jetzt aber nun mal in der Politik die deutsche Spitzenfrau sozusagen.
Und warum ist jetzt sie als Kulturfachfrau, sag ich mal, da jetzt wegbefördert worden, kann man das so sagen?
Ja, das ist die große Frage, weil in den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel hat sie auch die Arbeitsgruppe für Kultur und Medien geleitet und wurde da lange gehandelt als die Kulturstaatsministerin und nicht die Sportstaatsministerin. Sie ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Warum und wieso, muss man mutmaßen. Also so eine wirklich, ich sag mal, eine Erklärung dazu, warum ist sie die Richtige, die gibt's jetzt nicht. Also irgendwie, was ich jetzt lesen konnte, was Friedrich Merz dann immer so gesagt hatte, der hat dann mehr oder weniger erklärt, wer ist alles dabei und welches Amt kommen sie. Und natürlich sind es alles die Richtigen. Ich glaube, man kann da wirklich nur mutmaßen und sagen, vielleicht musste noch eine Frau in ein Amt. Das ist aber halt alles
aus Deutschland.
Das ist schwierig jetzt wirklich zu sagen, warum sie da die Richtige ist oder auch nicht. Also eine echte Begründung kann ich dir nicht nennen. Sie hat halt das Amt bekommen. Das muss ich leider so stehen lassen.
Heidewitzka.
Weil es gibt diese Vorgeschichte irgendwie nicht, die jetzt logisch erklären würde, dass das eine Konsequenz ist, die daraus entstanden ist, dass sie jetzt in diesem Amt der Sportstaatsministerin ist. Das war also eher eine Überraschung, dass sie jetzt in diesem Amt sitzt. Und damit wissen wir aber erstmal alles über die Frau an der Spitze.
Einmal positiv gedacht, manchmal ist es ja auch gar nicht verkehrt, wenn jemand wirklich mit einem Blick von außen auf Dinge schaut und das Ganze vielleicht nochmal anders angeht als jemand, der schon jahrelang im gleichen Saft schmort.
Absolut. Also da können viele neue Impulse entstehen und am Ende entscheidet sie jetzt auch über die Schwerpunkte, die sie in ihrer Arbeit dann setzt. Und trotzdem habe ich nochmal geguckt, was sind jetzt die Herausforderungen, die auf dem Papier stehen tatsächlich. Also welche Erwartungen werden auch geschürt, was erwartet der Spitzensport und welche Stimmen gibt es eigentlich so. Und dafür habe ich nochmal rausgesucht, was im Koalitionsvertrag irgendwie steht, wie der Sport behandelt werden soll und was sind die großen Themen. Also es soll eine bessere soziale Absicherung für Spitzensportler geben. Das ist ein erklärtes Ziel. Dann sollen mehr Plätze in Sportfördergruppen geschaffen werden, bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr, beim Zoll, bei der Polizei. Es sollen zum Beispiel die Prämien auf Medaillen bei den Olympischen Spielen steuerfrei gezahlt werden. Bis jetzt war es so, Paris 2024, man hat eine Goldmedaille gewonnen, dann hast du 20.000 Euro bekommen als Prämie, musst es aber voll versteuern. Also davon ist dann, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall nur die Hälfte übrig geblieben, platt gesagt. das soll steuerfrei gemacht werden, also als wie so eine Erleichterung. Es soll ein Mutterschutz eingeführt werden für Kaderathletinnen. Es soll eine bessere Unterstützung für duale Karrieren geben, die bisher gar nicht existiert. Es sollen faire Arbeitsbedingungen für Trainer geschaffen werden. Es soll mehr Sichtbarkeit für den Frauensport hergestellt werden. Und letztendlich noch zwei große Themen. Einmal eine Verbesserung der Infrastruktur von Sportstätten in Deutschland, eine Modernisierung von den ganzen Themen, die halt marode geworden sind. Und ein Fortschritt im Thema Digitalisierung. Also es ist
klingt
schon,
gut, alles erstmal.
Es klingt gut, es ist eine Liste, die würde ich auch so unterschreiben. Und allen Leuten, die ein Herz für Sport haben, würden da glaube ich auch mitgehen. Ich habe noch zwei Stellen gefunden, die haben das nochmal, was im Koalitionsvertrag steht, so ein bisschen untermauert mit klaren Forderungen. Also das sind alles nette Worte, was gut klingt, hast du gesagt. Und jetzt geht es nochmal darum, das halt konkret zu machen, damit man auch am Ende sagen kann, wie messbar ist es jetzt, was da passiert ist. Es gibt einen Verein, Athleten Deutschland heißt der, ist so die Athletenvertretung aller deutschen Bundeskaderathleten, mehr oder weniger. Und die fordern tatsächlich ganz viel. Ich habe jetzt mal drei Kernpunkte rausgefunden, wo man dann sicherlich am Ende von so einer Amtszeit sagen kann, da ist was passiert oder nicht. Also einmal geht es um eine Einführung von einer Basisförderung von mindestens 1.800 Euro im Monat, die den Bundeskaderathletinnen gezahlt werden soll und muss. Dann geht es um ein Versicherungspaket im Fall von Unfällen, Berufsunfähigkeit, Krankheiten, aber auch Rechtsschutz. Also weil Sportler immer wieder auch irgendwie vor Tatsachen gestellt werden, die sie selber nicht klären können und dann einfach Hilfe von Anwälten brauchen. Und Thema Altersvorsorge wird da gefordert. Also dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich in den Dienst von Deutschland stellen und da irgendwie ihre Zeit mit verbringen, anstatt in Karriere oder Ausbildung zu investieren, dass denen halt irgendwie Altersvorsorge auf jeden Fall auch zugänglich gemacht wird oder noch mehr unterstützt wird.
Und an der Stelle muss man einmal sagen, wir reden hier von Sportlerinnen und Sportlern, die nicht Millionäre sind und Fußball spielen, sondern wir reden von Sportlerinnen und Sportlern, die in der Regel noch einen Job haben oder studieren und meist nicht wissen, ob sich dieses Invest-Leistungssport für sie überhaupt lohnt und wie sie von Monat zu Monat über die Runde kommen.
Es gibt so eine Statistik auch von Athleten Deutschland, die sagt, dass ein Spitzensportler in Deutschland so eine 56-Stunden-Woche ungefähr hat. Knapp 30 Stunden, ein paar mehr als 30 Stunden gehen für einen Sport drauf und die restlichen fast nochmal 30 Stunden sind dann eben für einen Job oder für Ausbildung, duale Karriere. Und wenn man das jetzt mal zusammennimmt, dann hat das ja mit Leistungssport im eigentlichen Sinne nicht viel zu tun. Dass man irgendwie so eine Doppelbelastung hat, der man gerecht werden soll. Und dann meckern aber wieder alle, wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, genug Medaillen bei den Olympischen Spielen mit nach Hause zu bringen. Also da ist ein Ungleichgewicht da und das wäre schön, wenn das jetzt dann zukünftig ausgeglichen oder angeglichen werden kann. Es gibt noch eine andere Position, die dazu nochmal Forderungen gestellt hat und das ist Professor Dr. Gerhard Nowak. Der ist Professor für Sportökonomie an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf und der fordert drei Punkte. Einmal fordert er, die Olympischen Spiele müssen nach Deutschland geholt werden. Hatten wir ja auch, dass das eine von ihren Aufgaben sein wird. Eine Bildungsoffensive für Trainer, weil Fachkräftemangel macht auch davor nicht Halt. Ehrenamtsstrukturen müssen entlastet werden und auch das Ehrenamt muss stärker bezuschusst werden oder da muss mehr Engagement auf jeden Fall gezeigt werden. Punkt 4, Modernisierung der Infrastruktur und Sportstätten und Punkt 5, Spitzensportförderung stärken. Sowas, was halt auch vor allen Dingen Athleten Deutschland irgendwie erwartet. Das ist jetzt das, was so quasi zum Koalitionsvertrag, der ja schön anhört, nochmal dazukommt. Und das sind auch Punkte, an denen sie sich dann messen lassen kann am Ende.
Und nach 100 Tagen ist alles davon erledigt.
Schön wär's. Also jetzt sind wir beim letzten Punkt, nämlich den Fazit von den 100 Tagen. Ja, ja. Hast du erwartet, dass in 100 Tagen viel passiert?
Natürlich. Zumal nicht von jemandem, der sich ja in diese ganze Sportthematik offensichtlich erstmal richtig einarbeiten muss. Und also würdest du mich jetzt in einen Kulturjob schmeißen? Ich wüsste gar nicht, also ich müsste mich erstmal organisieren, wo fange ich eigentlich an und wie sind da die Strukturen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das im Sport ja auch nicht von außen immer alles so offensichtlich ist. Plus du hast ja schon einige Landesfürsten, gerade im Sport, mit denen du vielleicht auch erstmal klarkommen musst.
Ja, also sie hat, glaube ich, nicht den einfachsten Start, aber das sieht man auch irgendwie ihr an. Sie ist super engagiert. Also sie gibt da wirklich gefühlt jeden Tag ihr Allerbestes, um da auch genau das zu schaffen, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Akzeptanz zu finden, zu sagen, ich bin die Frau an der Spitze des deutschen Sports. Ich setze mich dafür ein, dass wir das schaffen, was wir vereinbart haben und was wir aufgeschrieben haben. Und das erkennst du eben daran, dass sie halt wirklich versucht, jede Bühne zu nutzen. Also sie hat dann das Eröffnungsspiel beim bei der Frauen-Basketball-Europameisterschaft mit Dirk Nowitzki zusammen eröffnet. Sie war beim Eröffnungsspiel, glaube ich, war es von der Frauenfußball-Europameisterschaft. Also da ist sie dann schon, sie postet das, sie spricht mit den Leuten vor Ort. Also dieses erstmal repräsentative Dasein, das macht sie auf jeden Fall. Sie ist super viel bei irgendwelchen Vereinsversammlungen, geht dahin, wo sich die Verbände treffen, will, glaube ich, total viel lernen. Und das ist ja erstmal was Gutes. So. Was hat sie jetzt aber tatsächlich geschafft? Einmal gibt es einen Instagram-Account. Der heißt @sport und Ehrenamt. Der hat im Moment so 1300 Follower. Ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Und das finde ich dann aber schon wieder eher ernüchternd zu der eigentlichen Erkenntnis, dass es schön ist, wie sie engagiert sie sich zeigt. Es gab ein Interview und da ging es eben darum, ja, was ist jetzt mit dem Ehrenamt? Also, was passiert da jetzt? Was soll da konkret passieren? Und dann war so mehr oder weniger ihre einzige Aussage dazu, die sie getroffen hat, ja, man muss die Arbeitgeber mehr in die Pflicht nehmen. Also die Arbeitgeber müssen das mehr wertschätzen und mehr Engagement zeigen, wenn ihre Mitarbeiter Zeit brauchen für ehrenamtliche Tätigkeiten in irgendwelchen Vereinen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen mau. Also dann quasi so die Verantwortung so abzugeben und gar nicht selbst in die Rolle zu gehen und zu sagen, wir wollen fürs Ehrenamt das und das tun, um es zu stärken oder um es attraktiver zu machen oder mehr Wertschätzung zu zeigen, wie auch immer. Da kam jetzt mal gar nichts. So. Und ansonsten messbare Erfolge, muss ich leider sagen, aktuell Fehlanzeige noch. Aber ich habe gesehen, du hast auch schon mal sie getroffen und dich mit ihr unterhalten. Was ist das für eine Person? Also jetzt, ich wollte ja gar nicht abschätzig sein und sagen, sie ist die falsche oder die richtige in der Position. Meine Beobachtung war einfach nur, sie hat diese Vorgeschichte im Sport nicht und sie hat dann vielleicht auch das Netzwerk nicht. Und im Sport ist es nun mal so, da geht es viel um Leistung, da geht es um Akzeptanz. Und wenn man da als Grünschnabel kommt, ist es super schwer. Wie hast du sie kennengelernt und wahrgenommen?
Also ich habe mit ihr ein Interview geführt. Ich glaube, das waren dann so 65, 70 Tage, die sie im Amt war. Und ich habe sie ähnlich erlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Also die hat schon sehr Bock auf dieses Thema, war mein Eindruck. Und sie bezeichnet sich auch selbst als Kämpferin für den Sport. Also die Einschätzung würde ich teilen. Und sie ist, glaube ich, auch wirklich sehr engagiert. Sie ist halt fachfremd, das muss man wirklich einfach sagen. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit der Frage zusammen, wie viel Akzeptanz erfährt sie dadurch? Wie ernst wird sie genommen? Ich hatte mit ihr abseits des Interviews danach auch noch mal ein bisschen gesprochen. Und da sagte sie zum Beispiel, viele der Forderungen, die Athleten Deutschland stellt, zum Beispiel auch diese unabhängige Sportagentur, die es geben soll, um eben so Themen wie Schutz vor Machtmissbrauch, Mutterschutz, all diese Themen, die du aufgezählt hast, um die quasi an einer Stelle zu bündeln, die befürwortet sie total. Da sagt sie, es wird höchste Zeit, dass es das gibt. Also meine Wahrnehmung ist, sie hat da wirklich ein sehr offenes Ohr für die Probleme der Athletinnen und Athleten, geht da unvoreingenommen ran und will das, glaube ich, schon durchsetzen. Ich glaube, das höchste Gut, was sie mitbringt, wo sie jetzt selber gar nicht so viel für kann, ist, dass eben der Sport mit diesem Staatsministerium nochmal viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, viel mehr Sichtbarkeit und tatsächlich ja auch viel, viel mehr Geld. Mhm. Also das hängt zum einen damit zusammen, dass wirklich das Volumen einfach im Vergleich zu 24 stark erhöht wurde.
Sind es diese 1 Milliarde Euro pro Jahr, die investiert werden dürfen?
Ja, das ist die Zahl, die sie immer nennt. Ehrlich gesagt, es sind so, auch so ein bisschen Politikersprech. Du suchst dir halt die Zahl aus, die dir am besten passt. Also Fakt ist, ich hatte die Zahlen für das Interview nämlich mal rausgesucht, 2024 wurde der Etat im Haushalt für Sport erstmal stark gekürzt auf 276 Millionen. Das ist jetzt 25 angehoben worden auf 331 Millionen durch das Bundesinnenministerium, also 55 Millionen mehr. Das ist ja natürlich schon mal was. Und dann kann der Sport jetzt auch zum Teil profitieren von diesem Sondervermögen, was ja auch immer durch die Nachrichten gegangen ist. Da kann dann das Bundesinnenministerium zum Beispiel sagen, hey, wir verwenden das Geld für neue Schwimmbäder zum Beispiel, also für die Infrastruktur. Da profitiert natürlich der Sport dann von. Also ich glaube, unterm Strich, es ist super cool, dass es dieses Ministerium jetzt gibt, dass es diese Stelle jetzt gibt. Und man muss so ein bisschen gucken, wie sie sich an der Spitze dieser Stelle entwickelt. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, weil ich das Gefühl hatte, sie setzt sich ein und zeigt Engagement und Ehrgeiz. Und ich habe mich auch mal so ein bisschen in der Sportwelt umgehört, auch bei den Verbänden tatsächlich. Und da kam so ein bisschen der Tenor und das Feedback, naja, warten wir jetzt mal ab und gucken mal, was dann tatsächlich passiert. Und man muss schon fair sein und ihr die Zeit geben, sich einzuarbeiten, weil es ist komplex.
Das waren auch so die Stimmen zum Beispiel vom DOSB, die ich gefunden habe. So, es hört sich alles schön an. wenn das alles so klappt, wunderbar. Aber jetzt müssen halt auch Taten folgen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Momentum, was jetzt auch da ist. Also ich glaube, es ist ein schöner Job, den sie da hat. Und trotzdem.
Wärst du gern Staatsminister, Niklas?
Ich beneide sie nicht drum, wollte ich gerade sagen. Weil halt eben der Sport irgendwie halt auch ganz schön gemein sein kann, glaube ich. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Vielleicht sprechen wir irgendwie nach einem Jahr im Amt nochmal.
Ich glaube, sie muss sich am Ende auch zum großen Teil an dieser Olympia-Bewerbung messen lassen. Wir werden es sehen.
Ja,
sehr, sehr, sehr interessant, aber auf jeden Fall.
Schön, dass, wie gesagt, du hast ein gutes Fazit dazu gezogen. Gut, dass es das gibt und jetzt schauen wir mal, wohin die Reise geht.
Auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal, wohin die Reise für uns geht in der nächsten Woche.
Wohin die Reise geht, ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, ich erinnere mich immer noch an Momente, die ich als ganz kleines Kind im Sport erlebt habe. Also das erste Mal Stadionbesuch, Bökelberg, da war ich mit meinem Papa, mit meinem Opa da. Borussia Mönchengladbach gegen Hansa Rostock, 5:2. Ich weiß noch genau, wo wir standen, auf der Tribüne und sowas. Und ich habe mich gefragt, was macht der Sport mit uns Menschen, dass da Dinge passieren, die wir unser Leben lang nicht mehr vergessen? Also was wird da in uns ausgelöst? Was passiert drumherum? Was sind die Triggerpunkte? Ob man das in irgendeiner Art und Weise, ob sich das erklären lässt, die Magie vom Sport. Ne? Hast du auch so eine Erinnerung?
Sofort. Finde ich ganz spannend. Bei mir ist es die Schwimm-WM 2009, wo Paul Biedermann Michael Phelps über die 400 Meter Freistil geschlagen hat und Weltrekord geschwommen ist, den jetzt Lukas Mertens hat. Naja, egal. Aber ich kann da, glaube ich, jedes Wort von Tom Bartels, von dem Kommentator, mitsprechen. Das hat sich eingebrannt.
Und so eine Erinnerung hat, glaube ich, jeder, der uns zuhört, wenn er einfach an Sport denkt und nochmal sich ins Kindsein zurückversetzt. Und ich möchte verstehen, warum ist das so? Was passiert da mit uns Menschen in den Momenten?
Spannend.
Mal schauen, was du rausfindest.
Da habe ich im Gegenzug jetzt ein relativ flaches Thema, glaube ich. Heute geht die Premier League wieder los. Das heißt, du kriegst wieder ein Fußballthema für die nächste Woche. Aber ich glaube tatsächlich ein Fußballthema, was dir liegt, weil es geht um die Geschichte eines Clubs, die Aha. ich wissen möchte. Weil wir haben ja vor ein paar Folgen auch über Liverpool geredet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich da reinzufuchsen. Und ich habe gesehen, es gibt über Sunderland eine Doku bei Netflix. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, da gibt es dann doch eine Geschichte dazu zu erzählen. Ich möchte, dass du mir die Geschichte der Black Cats erzählst. Das ist der Spitzname des Clubs. Was hat es damit auf sich? Warum hat Netflix es für richtig empfunden, dazu einen ganzen Film zu drehen? Da muss doch irgendwas dahinter stecken.
Ich liebe Geschichten und Sport, von daher mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich dir nichts Flaches erzählen muss nächste Woche, sondern was Interessantes.
Das klingt gut, da freue ich mich drauf.
Dankeschön und bis nächste Woche.
Bis dann.